In der heutigen Folge des fünften Viertels haben wir einen Banger für euch, denn wir gehen alle Mid-Season Awards einmal durch. Das heißt, wir reden über den MVP, den Rookie des Jahres, den MIP, den Coach des Jahres, den Sixth Man of the Year, den Defensive Player of the Year. Es gibt so viele Awards und wir haben sie alle für euch. Das gibt's heute in dem Podcast. Außerdem natürlich wie immer unseren Spieler der Woche, den besten NBA-Moment, den nervigsten NBA-Moment. Es wird kurz ein bisschen politisch. Wir reden über Kyrie Irving und über seine kryptischen Tweets in den letzten paar Tagen. Und dann gehen wir aber direkt rein in die Awards und ich sage euch, das ist eine Folge, die ihr nicht verpassen wollt. Deswegen jetzt, without further ado, viel Spaß bei eurem Lieblingspodcast, dem fünften Viertel. Lillard, long range three. And it's good at the buzzer.
Game series. Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz, die beste Podcast-Community, die man sich überhaupt nur wünschen kann. Und übrigens Grüße an die neuen Leute, die aus Indien zuhören. Das wird jetzt, glaube ich,
Shoutout.
Das wird, glaube ich, jetzt echt so mein Running Gag. Ich schaue echt jede Woche immer so ganz kurz rein. Ich sehe 9 aus Indien, 10 aus der Türkei. Ich weiß auch gar nicht, ob das dann immer so exakt ist, aber es ist einfach.
Ich glaube, die Leute erlauben sich so einen kleinen Joke. Und benutzen einfach VPNs, wenn sie uns hören und sagen dann so, ja, ich sitze gerade in Indien.
Ja, aber da sind noch ein paar Gebiete ausgegraut, Leute. Also, da geht auf jeden Fall noch einiges. Wir haben heute die große Awardshow. Wir haben gedacht, wir sind jetzt vor dem All-Star-Break. Es bietet sich an. Wir wollten es nicht zu früh machen. Jetzt mittlerweile haben wir über 30 Spiele. Und deswegen heute MVP, Defensive Player of the Year, Sixth Man of the Year, Coach of the Year, Most Improved Player. Und jetzt habe ich safe irgendwas vergessen. Defensive Player of the Year habe ich den schon genannt.
Ich weiß nicht, ob du MVP und MIP gesagt hast.
Ja, habe ich. Aber ist auch egal.
Aber wir haben alle dabei, Leute.
Ja, wir haben alle dabei. Wird, glaube ich, ja, wird eine runde Sache. Ich habe gerade vor dem Pod zu dir gesagt, es fiel mir dann doch relativ leicht und easy. Wir werden auch so ein paar Kandidaten zusätzlich noch nennen, die für uns in Frage kommen könnten. Aber jetzt einfach, ich glaube, es ist Zeit für ein Zwischenfazit. Das hat sich auch in den letzten 2-3 Wochen wieder einiges getan. Und wir haben heute gesagt, wir machen gar nicht off-topic. Wir starten direkt rein.
Nee, wir starten direkt rein. Let's go.
Bester NBA-Moment heute. Du hast wieder. Willst du starten oder soll ich?
Ich kann starten. Ich habe aber keinen wirklichen Moment. Es sind eher zwei so Situationen, die passiert sind, die ich einfach extrem geil fand. Zum einen, der ganze LaMelo Ball-Hype. Und sein Spiel in den letzten Wochen hat so ein bisschen gegipfelt, jetzt in dieser Woche mit einem Career High in Assists. Und ich habe mich dann zu der Aussage hinreißen lassen, und bei der bleibe ich auch, der Junge wird ein mehrfacher All-Star in der NBA werden. Also jemand, der mit so einer Leichtigkeit spielt, jemand, der so ein Gefühl für das Spiel hat und jemand, der es schafft, dass seine ganzen Mitspieler ihn als Rookie sehr oft als den ballführenden Spieler akzeptieren und auch alle konsequent oder in Masse sagen, ey, wir feiern den, wir spielen gerne mit dem, der bringt unserem Team was, wir spüren eine gewisse Spielfreude. Das zeigt mir einfach, dass LaMelo nicht nur NBA-ready ist, was ich vor, oder darauf komme ich gleich, das zeigt mir einfach, dass der Typ eine wahnsinnig erfolgreiche Karriere vor sich haben wird. Erfolgreicher wahrscheinlich auch sogar als Lonzo Ball, sein älterer Bruder. Und ich will nur eine Sache dazu sagen noch. Mich hatte jemand unter meiner Reaction auf sein Career High, hatte jemand geschrieben, so ja, vor der Saison ihn noch schlecht reden und jetzt sagen, er wird ein All-Star. Wie passt das denn zusammen so ungefähr? Ja. Und das habe ich aber auch sachlich drunter geschrieben und ich wünschte einfach, Leute würden das mehr realisieren, bevor sie solche Kommentare in die Welt setzen. Ich habe vor dem Draft immer wieder auf seine Stärken hingewiesen, habe gesagt, der könnte so krass sein, aber jemand, der in Australien in der Profiliga grottige Quoten schießt und dort dem nachgesagt wurde, er ist dort faul und er trainiert nicht und er ist nicht gut für seine Teammates. Und das Gleiche war davor in Litauen bei seiner Profistation mit 16. Wenn ich das die ganze Zeit höre und die Statistiken im Wurf wirklich untere 30%, untere 20% sind, dann sage ich natürlich, ich habe meine Zweifel. Aber das ändert nichts daran, wenn ihr jedes Video von mir zu ihm anguckt, vor dem Draft und nach dem Draft, habe ich immer gesagt, der Junge ist so ein Riesentalent vom Passing her und von seiner Court Vision. Ich frage mich nur, ob der Wurf fallen wird und ob die Einstellung passt. Der Wurf fällt, die Einstellung ist überragend und deswegen sage ich jetzt auch ja. Und damit hat er alles unlocked und damit wird er All-Star. Und dieser ganze LaMelo-Hype und so dieses Career-High in Assists, das war für mich einfach ein geiler Moment diese Woche.
Das ist echt, ein absoluter Klassiker. Moritz Wagner spielt ja momentan, muss man sagen, für seine Verhältnisse echt richtig stark. Und ich habe vor 2-3 Wochen ein Stepback hochgeladen, wo ich halt auch ein bisschen diskutiert habe, wie es um seine NBA-Karriere bestellt ist. Und habe da auch vollkommen zu Recht gesagt, dass es gerade nicht gut aussieht. Er war nicht in der Rotation drinnen. Die Wizards haben 2 neue Big Men verpflichtet. Und es hat einfach nichts darauf hingedeutet, dass weiterhin mit Moritz Wagner geplant wird und dass er eine Chance hat. Und jetzt spielt er die letzten Spiele überragend. Und ich habe natürlich genau den gleichen Kommentar so wie du gekriegt. Ja, Max, vor 3 Wochen noch schlecht reden und jetzt. Ja, aber zu dem Zeitpunkt war das doch vollkommen berechtigt. Und es heißt ja nicht, dass ich Moritz Wagner nicht das Beste wünsche. Und ich feiere es total, wenn er jetzt gerade eben wieder aufzockt und sein Wurf fällt. Aber so, ja, du hast recht, man muss es einfach ein bisschen differenzierter und immer zu dem Zeitpunkt, auch als ich wusste, dass das kommt, deine Aussagen zu LaMelo Ball waren aber zu dem Zeitpunkt auch vollkommen berechtigt. Kann ja keiner wissen, dass der jetzt im Februar anfängt, 40% from downtown zu treffen.
Was ja eben, Alter, woher soll man das denn wissen? Und jemand, der sich so hängen lässt bei anderen Profiteams, ich habe einfach nicht erwartet, dass der Bock hat in der NBA. Aber scheinbar war der schon mit 16 ready für die NBA und hat nur drauf gewartet und hat die anderen Profistationen so als, ja okay, muss ich halt durch, angesehen. Oh mein Gott, ey, soll er machen. Aber das, wir müssen uns jetzt nicht gegenseitig erzählen, wie das ist mit Kritik. Aber für alle da draußen, finde ich, ist das vielleicht mal für euch ganz interessant. Das Mo-Wagner-Thema ist ja perfekt. Also, das hätte ja jeder gesagt. Das hat auch jeder gesagt zu dem Zeitpunkt, weil Mo hat nicht gespielt. Die 2 neuen Big Men wurden verpflichtet. Er war nicht in der Rotation. Ja, natürlich sagst du dann, ey, gerade sieht so aus. Und dann kannst du nicht 3 Wochen später einen Kommentar schreiben, ja, jetzt spielt er aber. Ja, aber woher hätte man das wissen sollen?
Ja.
Also, ja.
In die Glaskugel gucken.
Scheinbar.
Okay, kommen wir zu meiner. Giannis Performance gegen die Clippers, besonders im 4. Viertel.
Hätte ich auch fast gepickt.
Ich muss echt sagen, Giannis ist momentan wieder, ich werde ihn heute noch das ein oder andere Mal mit ins Gespräch integrieren, denn Giannis ist momentan wieder.
Ist er dein Sixth Man of the Year?
Ja, er ist mein Sixth Man of the Year. Es ist aber nur ganz, ganz close.
Den Award gar nicht verstanden.
Ne, man muss echt sagen, Giannis spielt gerade eben wirklich wieder auf MVP-Niveau. Das, auch gegen die Clippers. Er hat übernommen. Also, klar, im 4. Viertel hat er dann natürlich auch noch die entscheidenden Buckets. Er macht den Dreier aus der Corner, wie als wenn er auch halt nie was anderes gemacht hätte.
Ja, der Corner-Dreier war geil.
Und dann natürlich auch der Drive, der letztendlich dann auch zum Sieg geführt hat. Ich muss sagen, Giannis gefällt mir gerade eben von der Körpersprache wieder mehr. Er ist wieder dominanter. Er hat auch wieder diese Stats von seinen MVP-Seasons. Mal diese 30, 35 Punkte, 15 bis 16 Rebounds. Seine Defense, glaube ich, hatte immer noch Luft nach oben. Da war er schon mal besser. Aber gegen die Clippers muss man schon sagen, das ist auch schon, glaube ich, so ein kleiner Fingerzeig gewesen, dass die Bucks sind jetzt einfach gerade eben wieder im Rhythmus, haben 5 Spiele in Folge gewonnen. Davor übrigens 4 verloren. Klar, ohne Holiday, der einfach fehlt auf der Guard-Position und auch als Defender. Aber Giannis gefällt mir gerade richtig gut und auch gegen die Clippers dann sich. Ja, bei Giannis hatte ich schon in den ein oder anderen Spielen manchmal so das Gefühl, dass er sich dann versteckt, wenn es drauf ankommt. Das hat er gegen die Clippers jetzt mal nicht gemacht und deswegen war es bester NBA-Moment. Hat mir einfach extrem gut gefallen und deswegen Giannis mein, ja, bester NBA-Moment in dem Fall.
Ja, finde ich gut. Ich hätte sogar noch einen, ich weiß nur nicht, wo ich den verbuchen soll, ob bester oder nervigster, aber ich hab das gesehen gestern im Stream und ich bin mehrfach vom Stuhl gefallen, weil ich einfach nicht drauf klarkam. Hast du die Quote der Rockets gesehen in dem einen Spiel von der Dreierlinie?
Nee, habe ich nicht gesehen. Weißt gut oder schlecht?
Weißt du, was die einfach geschossen haben, ey? Das hat wirklich Flashbacks von 2018, wo sie da die 0 von 27 geballert haben.
Also negativ.
Ja. Sie hatten 4 erfolgreiche Dreier.
Ja.
Und jetzt halte ich fest, bei 45 Versuchen.
Ja, nice.
Alter, 4 von 45, was war denn das für ein Spiel? Die haben 84 Punkte gemacht. Die gegnerische Bank hat mehr Punkte gemacht als das ganze Rockets-Team. Ich weiß gerade leider nicht mehr den Gegner. Und die Dreierquote ist halt bei 8,7% oder sowas. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Und da dachte ich wirklich, das ist irgendwie so geil und gleichzeitig so nervig. Ich muss es erwähnen, aber ich weiß nicht, wo ich es unterbringen soll.
Ja, vielleicht lustigster? I don't know.
Ja, genau. Lass eine neue Kategorie machen. Lustigster Moment.
Ja, das ist schon echt krass. Was hast du gesagt? 4 getroffen? 5 getroffen?
4 von 45.
Das ist schon, Ja, und Harden ist nicht mal da. Was ja, ist da eben, los?
Harden ist nicht mal da.
Und Westbrook ist auch nicht mehr da. Also was ist da? Ja. Ja, echt krass. Geiler Stat.
Ja, das ist übrigens die Quote, was ich so von LaMelo Ball erwartet hätte. Beim Shooting.
Ja.
Also für alle nochmal da draußen, kleiner Callback. 8% from downtown. Habe ich jetzt schon nervigster, hast du schon nervigster Moment gesagt?
Nee, wir sind jetzt fertig mit dem besten, nervigsten NBA-Moment. Ist bei mir so ein bisschen diese Diskussion über das NBA-Logo und auch ja, der Insta-Post von Kyrie. Ich verstehe irgendwie, was Kyrie damit bezwecken möchte und ich verstehe auch den Gedankengang dahinter. Ich mag aber nicht die Art und Weise, wie man den Tod von Kobe dazu verwenden möchte, zu sagen, wir müssen jetzt das NBA-Logo ändern. Ich will gar nicht mal sagen, dass mich das nervt, aber so auch, dass Kyrie vielleicht einfach, wenn er das irgendwie in die Welt hinaus posaunt, vielleicht irgendwie 3-4 Sätze mehr dazu schreibt, als einfach Black Kings built the league. Das ist so ich habe mich irgendwie so ein bisschen dran gestört. Ich glaube, Jerry West, was ja niemals bestätigt wurde, muss man auch noch dazu sagen. Wobei er es indirekt natürlich schon auch selber gesagt
hat. Was ich auch überhaupt nicht verstehe. Wie soll das nicht ich glaube, da ging es darum, dass der Typ, der das Foto gemacht hat, der hat wahrscheinlich keine Kohle bekommen dafür, dass das Foto verwendet wurde.
Ja, weißt du? Ja. Aber er hat ja selber gesagt, ich wünschte, das wäre niemals rausgekommen, dass ich das Logo bin. Und ich wünschte auch, dass sie es ändern. Ja, aber man kann sicherlich darüber diskutieren, dass man das Logo ändert. Denn ich glaube, dass Jerry West halt also gar nicht mehr für den heutigen Basketball steht. Also wenn du das NBA-Logo anschaust, dann Jerry West ist halt so ein schlaksiger Typ. Und heute, wenn du dir alle NBA-Spieler anschaust, sind einfach Monster. Die, wenn du im Fitnessstudio sehen würdest, würdest du dir denken, oh, shit. Aber so, das NBA-Logo kennt halt jeder. Und ja, ich habe mich daran ein bisschen gestört. Vielleicht eher an der Art und Weise, wie Kyrie versucht hat, das wieder zu pushen, das Thema. Ich glaube, das hätte man einfach anders machen können. Und vor allen Dingen auch mit der Reichweite, die er hat, hätte man das, glaube ich, irgendwie anders angehen können. Hat mich jetzt nicht genervt, aber ich finde das Thema ja an sich interessant. Man kann darüber diskutieren. Die NBA hat sich in den letzten Jahren komplett krass weiterentwickelt. Und wir spielen nicht mehr den Basketball aus den 50ern, 60ern und 70ern. So, aber der Ansatz hat mir einfach nicht gefallen.
Ja, das kann ich gut verstehen. Ich habe auch ein ganzes Kyrie-Thema, wo ich gleich noch gucke, ob ich das aufmache oder nicht. Aber zu der Kobe-Sache, das finde ich eigentlich das Wichtigste. Ich finde es auch irgendwie eklig, wie man sein Andenken da jetzt mit reindrängt und wie Kyrie das dann vor allem so ein bisschen für sich auch ausnutzt und eben ja diesen Spruch damit hinschreibt, Black Kings built the league. Da habe ich schon gestern im Stream drüber geredet. Ja, natürlich hat er recht, aber wir können auch nicht so tun, als hätte Larry Bird nie existiert und als hätte Bob Cousy nicht existiert und Dirk Nowitzki. Natürlich ist es im Vergleich deutlich weniger und natürlich haben die schwarzen Spieler wirklich die Liga so groß gemacht und so beliebt, aber das ist genau meiner Meinung nach der falsche Ansatz, das so in diese Richtung zu pushen und dann gerade noch Kobes Tod dafür auszunutzen. Meiner Meinung nach, so wirkt es auf mich. Und ich bin, um ehrlich zu sein, gar nicht so der Fan davon, das Logo zu ändern, weil ein Logo ist einfach am Ende erstmal nur ein Logo. Und ob das jetzt Jerry West ist, wie gesagt, also das musste ja wirklich jemand erzählen, so ey, das ist übrigens Jerry Wester auf dem Logo. Ja. Und dann sagst du, ah, okay. Und dann googelst du das und dann siehst du das Foto, das so ähnlich aussieht und dann sagst du, ah, okay, das ist wahrscheinlich eher auf dem Logo. Für wen willst du es denn jetzt ändern? Natürlich, wenn du dann einen Michael Jordan aufs Logo packst oder sagen wir jetzt einen Spieler von heute, natürlich ist die Person dann auf dem Logo etwas muskulöser, aber viel mehr ändert sich doch gar nicht. Und dieser repräsentative Charakter von wir brauchen einen schwarzen Spieler, das sehe ich total ein. Ich weiß auch nicht genau, wann das Logo eingeführt wurde, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die NBA das Logo ändert.
Nee.
Das ist meiner Meinung nach auch gar nicht der Ansatz, den wir brauchen, weil es geht nicht. Kein Mensch guckt aufs NBA-Logo, also kein rassistischer Mensch guckt aufs NBA-Logo und sagt, ja, Gott sei Dank ist der immerhin noch weiß. Wenigstens weiß ich bei dem, das ist ein Weißer. Aber jeden Typ, den du feierst, der das NBA-Logo auf der Brust hat, das ist ein schwarzer Spieler, als ob du dann als Rassist damit cool bist. Und genauso andersrum, als würde uns beide das jetzt interessieren, ob Jerry West weiß war. Und deswegen können wir jetzt die NBA besser verfolgen. Wir beide sind zur NBA gekommen, da waren schon 85-90% der Spieler schwarz. Und es hat niemanden von uns gestört. Wir wurden einfach Fan der Sportart. Also ich finde die Diskussion ums Logo ziemlich schwachsinnig, das zu ändern. Nike ändert auch nicht sein Logo. So.
Nee, nur und vor allen Dingen, wenn dann immer bloß in minimalsten Ansätzen, ne? Und ich denke auch so, das wissen wir beide jetzt, dass das Jerry West ist. Und wenn das Logo geändert wird, dann wird das ja auch nicht so geändert, dass da Kobe vorne drauf ist, sondern die weiße Silhouette bleibt. Der Effekt ist gleich null, weil so die Basketball-Fans wissen das dann am Ende. Aber wenn ich raus auf die Straße gehe und frage 100 Leute, die sagen, ja, ist das NBA-Logo. Ja, wer ist der Spieler? Ja, weiß ich doch nicht. Die erkennen doch an der Silhouette. Das weiß ja auch kein Mensch. Ich würde sagen, wenn ich jetzt raus auf die Straße gehe und frage 100 Leute, sag mir bitte, welcher NBA-Spieler das da, dann bin, wenn ich Glück habe, treffe ich vielleicht 5 NBA-Fans, die es wissen von 100. Und ansonsten so dieser Effekt, der wird, können wir, glaube ich, abhaken, das Thema. Was hast du für einen nervigen Moment?
Das ist ganz interessant, dass du jetzt eben Kyrie aufgebracht hast, weil ich habe was zu Kyrie und ich habe was zu den Clippers. Ich mache erst das mit den Clippers. Was mich ein bisschen genervt hat diese Woche war, dass die Clippers in dem Spiel gegen die Bucks eben total in ihre Bubble-Performance verfallen sind am Ende. Ganz viele Fehlwürfe, einfach keine gut strukturierte Offense, wurden geblockt, wurde die 24 Sekunden Uhr ausgespielt. Die Bucks haben natürlich auch eine geile Defense gespielt, das kann man jetzt nicht schlecht reden. Aber das war für mich mal wieder einfach so ein Moment, den es nicht gebraucht hätte bei den Clippers. Und sie hätten sich da echt mal besser verkaufen können in so einem Topspiel. Mhm. Gerade auch, wenn die Bucks so gut performen, wäre es einfach schön gewesen, wenn sie da mehr dagegen halten in der Crunch-Time. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass das für mich ein bisschen zu hoch gehangen wird, so ein Regular-Season-Game, gerade weil es zwischen einem Eastern Conference und Western Conference-Team stattfindet. Und bis die sich überhaupt in den Playoffs, in den Finals sehen, müsste so viel passieren. Und dann ist auch dieses Spiel da nicht mehr entscheidend.
Ja.
Ich habe das gestern gesagt, viel interessanter sind Spiele in der eigenen Conference. Wenn jetzt die Lakers haben ja die Warriors relativ deutlich geschlagen. Das ist ein Spiel, das trägt sich mit in die Playoffs, weil die Lakers treffen vielleicht die Warriors in der ersten Runde. Und dann hätten die Warriors natürlich gerne dieses Momentum von, ja cool, wir haben die in der Regular Season mal geschlagen. Jetzt haben sie stattdessen vor den Dämpfer bekommen und die Lakers gehen wahrscheinlich mit etwas breiterer Brust in diese Serie. Das ist für mich ein bisschen näher dran, als zu sagen, oh, die Bucks haben die Clippers geschlagen, absolut, jetzt müssen die Clippers aber aufpassen. Und dann kurz zu dem Kyrie-Thema und ich verspreche, ich mache es kurz. Du hast es jetzt angesprochen, was er gepostet hat auf Instagram mit dem Black Kings Build the League, wo ich ja auch nach wie vor gesagt habe, in irgendeiner Weise hat er damit sicherlich recht. Was mich viel mehr ein bisschen gestört hat, waren seine Tweets in den letzten Tagen. Ich will die jetzt nicht alle wiedergeben, aber ihr könnt euch die gerne angucken, die sind immer noch online, wo er in eine gewisse Richtung propagiert, die mir insofern Sorge bereitet, dass es genau das ist, was eigentlich nicht passieren sollte. Wenn du dir das Black Lives Matter Movement anguckst, aus dem vergangenen Jahr und auch schon davor, aber vor allem im vergangenen Jahr war es ja so stark, da ging es immer darum, wir wollen, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe genauso behandelt werden wie Menschen mit heller Hautfarbe. Das war die Quintessenz von diesem Movement. Und deswegen war es auch eine absolute Respektlosigkeit, wenn man dann darauf geantwortet hat, All Lives Matter. Weil All Lives Matter hat den Black Lives Matter-Gedanken einfach wieder total unterbunden. Ich muss es jetzt nicht erklären, ich glaube, die Podcast-Hörer wissen, was ich meine. Am Ende des Tages Black Lives Matter-Movement, absolut super. Stehen wir beide auch nach wie vor voll dahinter. So, das Problem, was aber jetzt bei vielen Spielern aufgetaucht ist, die sich einfach zu gewissen Leuten hingezogen fühlen und zu gewissen Movements und Glaubensrichtungen, ist dieses Feeling von die Schwarze, also die Menschen mit dunkler Hautfarbe sind den Weißen überlegen. Und da bist du jetzt genau in dieser Denke, die ja eigentlich bekämpft werden sollte, nämlich der Wunschgedanke war ja, wir bringen alle auf eine Ebene.
Ja.
So, und dafür musst du die Menschen, die diskriminiert werden, die eine dunklere Hautfarbe haben, musst du empowern und auf das gleiche Level bringen. Diese Movements, die jetzt aber ein Kyrie Irving oder ein Steven Jackson oder bestimmte NBA-Legenden und bestimmte NBA-Spieler entweder aktiv oder passiv, indem sie es liken, pushen, ist dieser Gedanke von, die Menschen mit dunklerer Haut sind die erhobene Rasse und die werden sich bald hinwegsetzen über die Weißen und Gott wird kommen und die Weißen richten.
Ja.
Das ist dieser Mist, den jetzt Kyrie Irving twittert einfach.
Und total der falsche Ansatz. Ich habe die Tweets leider nicht gelesen, muss ich sagen.
Ja, Es ist auch eher subtil. Also wenn du es liest, dann denkst du dir so ein bisschen, ja, okay, ist halt pro-black, ist ja richtig. Ja, pro-black, aber halt zu dem Grad, dass es nicht anti-white wird. Genauso wie pro-white, aber nicht anti-black. Es muss halt alles ein Gleichgewicht sein. Und ich finde es extrem schade, weil er so ein talentierter, geiler Basketballspieler ist. Ich gucke ihm so gerne zu. Aber ich habe immer das Gefühl, genauso wie vor ein paar Jahren mit dem Flat-Earth-Zeug, der verrennt sich so krass in diese Theorien aus dem Internet, settet da sein Mindset dazu und sagt dann, yo, das bin ich jetzt und daran glaube ich und das ziehe ich jetzt voll durch und denkt, der ist so super intelligent dabei. Aber wenn du wirklich mal von außen das betrachtest und das ganze Große siehst und das mal durchspielst, was er eigentlich haben möchte, dann hättest du genau die gleiche Welt, nur dass die Weißen unterdrückt werden und die Schwarzen oben stehen. Und das kann auch nicht der Wunschgedanke sein. Und der letzte Satz dazu noch, ich weiß, wir beide hier vom Podcast, wir sind selber weiß und dementsprechend klingt es jetzt vielleicht fast schon so ein bisschen, ja, was könnt ihr denn schon dazu sagen, bla bla. Wie gesagt, ich sag's nur mit diesem Disclaimer, wenn man das durchspielt, was Kyrie da propagiert, dann haben wir die Welt einfach einmal andersrum. Und das ist nicht das Wünschenswerte, sondern das Wünschenswerte und warum wir beide auch Black Lives Matter supportet haben und warum ich auf dieser Demo war und so weiter, ist, weil wir ja alles auf einer Ebene haben wollen. Alle sollen gleich sein. Und das ist, wie gesagt, kein Appell für All Lives Matter. Das möchte ich auch ganz klar sagen, weil das ist auch der falsche Ansatz, sondern Black Lives Matter und sie müssen auf die Stufe gebracht werden von White Lives, so scheiße das jetzt klingt. Und ich finde es einfach wahnsinnig enttäuschend, dass Kyrie jetzt so diesen Schritt drüber gegangen ist und da jetzt voll drauf hängen geblieben ist und diese Black Kings Sachen postet und all dieses Zeug, guckt euch seine Tweets an. Der eine Tweet endet mit und Gott wird für Recht sorgen an allen Ecken der Erde oder sowas. Und damit will er letztendlich sagen, so Gott wird die Europäer und die Amerikaner mit heller Haut wird er richten. So, und das ist nicht der richtige Ansatz. Und das hat mich wahnsinnig frustriert, das zu lesen und mich damit auseinanderzusetzen.
Ich könnte jetzt, wenn ich darauf antworte, dann sind wir
bei 30. Ja, das wird jetzt riesig
werden. Ja, ich kann dir einfach nur zustimmen. Ich wünschte mir manchmal, ich habe die Tweets jetzt leider alle nicht gelesen, aber nur von dem kleinen Zitat, was du mir gegeben hast, dass er manchmal drüber nachdenkt, wenn er was postet. Es wirkt manchmal so, als wenn er haut einfach seine Gefühlswelt raus, aber ohne, dass er so wirklich darüber nachdenkt, was halt ein Kyrie Irving auch für eine Strahlkraft hat.
Ja, und wie viele seiner Follower sehen so aus wie wir? Das ist auch nochmal der nächste Punkt. Also wen will er denn damit überhaupt erreichen?
Ja,
es ist dasselbe, wie wenn irgendeiner gerade in Deutschland in seinem Keller hockt oder in seinem Zuhause, wo auch immer, und irgendeine Propaganda findet oder irgendein Mindset findet online, was ihm zeigt, ey, helle Haut ist geiler. Ey, die Leute mit heller Haut sind auserwählt und bla bla bla. Und dann fängt der an, das zu glauben und fängt an, das so ein bisschen zu retweeten. Und so einer kriegt sehr schnell auf den Sack. Normalerweise sollte er vor allem auch. Und jetzt auf der anderen Seite ist es eben aktuell nicht der Fall und es wird alles so ein bisschen hingenommen. Und wie gesagt, halt, wenn man es durchdenkt und fertig spielt, dann kommt man immer dabei raus, okay, dann wäre die Welt genau andersrum. Ja. Und ich glaube, dass das nicht der Ansatz sein kann. Aber viel mehr müssen wir uns jetzt auch nicht dazu äußern. Lass zu unseren Spieler der Woche kommen.
Geiler Übergang.
Wäre witzig, wenn du jetzt Kyrie Irving hättest.
Ja, nee, hab ich nicht. Lass das Thema abhaken. Spieler der Woche, bleib ich bei meinem besten NBA-Moment. Das ist für mich Giannis Antetokounmpo. Ich habe mir die Stats, das war übrigens vor dem Clippers-Spiel, nochmal rausgeschrieben. Und die sind einfach schon echt auf MVP-Niveau. 35,5 Punkte, 13,8 Rebounds, 6 Assists, 1,5 Blocks auf 54,8% aus dem Feld. Der Freiwurf fiel auch auf jeden Fall stabiler als noch im Januar. Und er spielt momentan wirklich wieder auf MVP-Niveau. Und deswegen ist er für mich auch Spieler der Woche. Du gehst 4-0 oder jetzt sogar nach dem Clippers-Spiel 5-0 aus dieser Woche raus. Was das auch für Selbstvertrauen bedeutet. Denn wenn du viermal in Folge verlierst, dann ist es einfach für so ein Bucks-Team. Ich weiß gar nicht, ob die in den letzten beiden Seasons mal 4 Spiele am Stück verloren haben. Und wenn, dann war es verdammt seltener. Und Giannis war einfach der Garant dafür, um zu sagen, hey, wir müssen jetzt wieder Gas geben, in der Eastern Conference wieder unsere Position behaupten und jetzt offensiv, defensiv einfach wieder stärker. Und offensiv, das sind MVP-Stats, deswegen mein Spieler der Woche.
Okay, ich mach's kurz. Wir beide haben uns nicht abgesprochen. Ich habe diesmal auch kein Skript von dir bekommen, wo dein Spieler der Woche schon drin stand. Normalerweise orientiere ich mich dann daran und nehme jemand anderes. Diesmal ist es so, ich habe auch niemand anderen gesehen als Giannis. Ja. Für mich die letzten 4 Spiele pure Dominanz. 38 Punkte, 37 Punkte, 38 Punkte, 36 Punkte. 4 Wins dabei. Natürlich nur der eine entscheidende wirklich gegen die Clippers, die anderen waren Sacramento, Minnesota und die Pelicans, da sind wir jetzt nicht so beeindruckt auf den ersten Blick, aber wo ich dir voll recht gebe und deswegen habe ich ihn auch ausgewählt, er wirkt wieder wie der MVP und er wirkt wieder ein bisschen mehr engaged, er wirkt wieder ein bisschen so, als hätte er wieder Bock auf die Season, als würde er intensiver spielen, als würde er fokussierter spielen und all das habe ich genauso beobachtet wie du, deswegen ist er für mich Spieler der Woche. Ganz kurze Frage, wir werden es ja gleich im MVP-Ranking haben, aber praktisch einmal vorgreifen. 3x MVP in Folge, wie viel prozentuale Chance rechnest du ihm da ein?
Ich will eigentlich dieses Muster aufbrechen. Ich will sagen, why not? Also wenn der jetzt die Bucks wieder an die 1 führt und dieses Stat zählt, dann wäre es ja irgendwie... Das ist eigentlich fast der Übergang. Für mich sind einige Kandidaten raus und Giannis ist gerade eben wieder mit dabei. Aber prozentual natürlich einen dritten MVP zu gewinnen, es bleibt trotzdem bei vielleicht 5%. So,
ja, ich hätte 10 gesagt.
Ja, sowas. 5 bis 10%. Auch wenn es extrem schade ist, denn so wie Giannis gerade eben spielt, das ist MVP-Niveau. Das muss er natürlich jetzt auch.
Absolut.
Muss er die restliche Saison halten. Was ihm natürlich, glaube ich, auch an die Karten spielt, dass, also einige sind für mich raus und andere hängen irgendwie so mittendrin, Jokic, Curry, also wenn er jetzt weiterhin so spielt, aber warten wir mal ab, also das geht so schnell, du hast gesehen, 4 Spiele in Folge verloren, jetzt haben sie mal wieder 5 Spiele in Folge gewonnen, also das ist momentan in diesem Jahr auch schon mit den ganzen Ausfällen und Corona-Protokoll, das kann so schnell gehen, genauso wie jetzt die Mavs, die haben jetzt auch von den letzten Spielen extrem viel gewonnen. Jetzt kommt wieder ein Schedule, wo du dir denkst, Alter, da können die jetzt auch wieder 0-6 gehen. Deswegen. Aber wir können eigentlich, wenn du Bock hast, MVP-Rennen, willst du damit starten oder willst du es als letztes machen?
Ich habe es dramaturgisch aufgebaut.
Okay.
Damit die Leute mich jetzt richtig hassen und sagen, oh, ich will nur für den MVP hier sein. Sag mir endlich den MVP. Aber ich habe es dramaturgisch aufgebaut. Und zwar würde ich gerne mit Coach of the Year anfangen, weil ich da auch 3 Kandidaten habe. Ich weiß nicht, machen wir es so, du sagst einfach, wen du genommen hast. Wer ist deine Nummer 1?
Ja, momentan ist bei mir klar Quinn Snyder von den Utah Jazz. Man muss einfach sagen, wie er jetzt auch dann doch alle Puzzleteile zusammengefügt hat, nachdem die Jazz ja jetzt auch einfach mal wirklich komplett am Start sind und fit sind und ja auch eine schon ordentliche Tiefe haben. Also die haben einfach wirklich 8, 9 Leute, wir haben in der Jazz-Analyse ja drüber gequatscht, ist auch unfassbar, was sie an Shooting haben. Aber dann ist halt auch die Aufgabe wirklich, offensiv das so leiten und zu lenken, dass es eben auch funktioniert und dass jeder in seiner Rolle glücklich ist. Ich glaube, dass man das manchmal auch wirklich unterschätzt, dass auch so ein Donovan Mitchell einfach sagt, hey, pass mal auf, ich weiß, ich kann der Spieler sein, der hier 40, 50 Punkte droppt, aber muss ich gar nicht. Ist mir ja viel lieber, wenn dann Jordan Clarkson von der Bank kommt und macht, keine Ahnung, 30, 40. Bei Jordan Clarkson wird es sicherlich später auch noch ein Thema sein. Nee, Quinn Snyder gefällt mir einfach gerade eben auch, wie er die Defense eingeschworen hat, wie generell am Perimeter verteidigt wird mit Rudy Gobert unterm Korb und bei der Offense einfach auch dieses Konzept zu sagen, ich habe nicht nur einen primären Ballhändler, ich habe einfach 3 primäre Ballhändler. Ich kann so vielen Leuten den Ball geben und da muss man einfach Quinn Snyder sagen, top Job, gefällt mir richtig gut und großer Anteil auch, dass die Jazz sicherlich gerade eben dastehen an der 1 im Westen und wir haben vor der Saison gesagt, der Westen ist ein Schlachtfest. Und deswegen ist bei mir jetzt gerade eben Quinn Snyder zum aktuellen Zeitpunkt der absolute Top-Kandidat.
Okay, ich habe noch 3 weitere Kandidaten. Also ich finde es cool, dass du Quinn Snyder drin hast. Ich muss sagen, ich habe gar nicht an ihn gedacht. Wahrscheinlich hauptsächlich deshalb, weil meine Kandidaten alle entweder zu einem neuen Team gekommen sind oder richtig viel Stress hatten mit ihrer Mannschaft.
Deswegen einer davon ist safe Doc Rivers. Oder?
Genau, meine Kandidaten sind Doc Rivers, Eric Spoelstra, also Doc Rivers bei den Sixers, Eric Spoelstra bei den Heat und Thibodeau bei den Knicks. So, und jeder von denen für mich hat einen Case, also Spoelstra, wer es nicht mitbekommen hat, die Heat stehen jetzt mittlerweile wieder auf dem Playoff-Platz und zwar auf einem guten Playoff-Platz, ich glaube aktuell auf der 6 oder sowas.
5 sind sie jetzt gerade eben mit 6 Siegen in Folge.
Okay, perfekt. Die haben so krass gelitten unter Covid, die haben so krass gelitten unter Verletzungen und dann noch die kürzeste Offseason in American Sports History. Die haben so viel durchgemacht und Spoelstra hat's trotzdem geschafft, trotz dieser ganzen Widrigkeiten seine Mannschaft wieder zu einem Top-Playoff-Platz zu führen. Das finde ich sehr beeindruckend. Bei Doc Rivers, klar, der kam zu den Sixers, es hieß die ganze Zeit Simmons und Embiid, kannst du nicht spielen, funktioniert nicht. Er hat einen Weg gefunden, dass es funktioniert. Embiid ist MVP-Kandidat, Simmons ist Depoy-Kandidat, also Defensive Player of the Year-Kandidat und sie haben den Nummer 1-Seed im Osten, also was willst du mehr? Und bei Thibodeau, der kommt zu den Knicks, Trümmer-Franchise, jeder lacht über sie und du hast dir das Ranking gerade offen, stehen die aktuell an der 4?
Die stehen an der 4 mit 18, ja. 17, ich weiß nicht, die...
Also come on, wovon reden wir hier? Die Knicks stehen an der 4 im Osten, das hätte keiner für möglich gehalten und deswegen finde ich, die haben alle einen Case und mein Pick wäre Doc Rivers, weil ich dieses Pairing aus Embiid und aus Ben Simmons so beeindruckend finde, dass er es jetzt hinbekommen hat, nachdem es die ganze Zeit nicht funktioniert hat. Mhm. Und er geht eine halbe Saison dahin, schafft es und coacht Embiid sogar noch zur MVP-Season. Das finde ich einfach wahnsinnig beeindruckend. Aber ich verstehe auch total deinen Pick mit Quinn Snyder.
Also wenn es am Ende Doc Rivers wird als Sixers-Fan, habe ich kein Problem damit.
Kein Problem.
Nee, man muss sagen, er hätte es auch verdient. Er hat natürlich auch neue Puzzleteile dazu bekommen, die es für ihn sicherlich leichter machen, das Ganze zu coachen. Ne? Sprichwort Shooting, aber trotz allem musst du das halt erstmal. Vor allen Dingen, ich glaube, dass, wenn ihr die Sixers-Spiele mal so ein bisschen verfolgt, einfach die Chemistry im Team gerade eine andere ist. Und ich glaube, da hat Doc Rivers auch einfach einen großen Anteil daran. Natürlich, ich glaube, das kennt jeder, wenn es läuft, dann ist seine Chemistry immer gut. Ja, das schönste natürlich. Beispiel ist immer so die Lakers. Wenn die in 4-5 Spielen in Folge gewinnen, hast du das Gefühl, die gehen danach immer Party machen, ne? Aber ja. Wenn die mal 4-5 in Folge verlieren, wie jetzt zuletzt, dann auch LeBron James ist dann so ein Kandidat, der läuft dann immer übers Feld wie 7 Tage Regenwetter. So quasi, Alter, red mich ja nicht an. Also das ist, das hängt natürlich auch immer mit dem Erfolg zusammen. Aber ja, ich glaube, es wird am Ende ein Battle zwischen Doc Rivers und Quinn Snyder. Allerdings schade, weil Thibodeau, die Knicks an der 4. Ich will gar nicht unseren Podcast anhören, wie wir gerankt haben. Die Knicks waren bei uns aber, glaube ich, safe nicht in den Playoffs mit dabei.
Ja, aber ganz ehrlich, kann vielleicht Atlanta auch mal so spielen, wie man das erwartet hätte? Ja. Was ist denn mit Atlanta los? Die haben wir sicherlich auch deutlich höher gerankt.
Ich
habe die relativ hoch gerankt. Ich habe die safe in den Playoffs gehabt.
Ja, wir hatten die, glaube ich, beide an der 7. Wir hatten die an der 7, wenn ich mich nicht täusche.
Wir müssen diese Rankings anfangen aufzuschreiben, Max. Das ist peinlich, dass wir die immer nicht haben.
Ja, aber ansonsten, das sieht ja okay. Wizards habe ich knapp mit rein. Die sind gerade eben an der 12, ja, 13, 19. Ja, mein Gott. Aber konnte keiner mit rechnen. Freut mich für die Knicks. Vor allen Dingen, ich glaube, die Knicks-Fans, die haben in den letzten Jahren so gelitten. Come on.
In den letzten Jahrzehnten.
Ja, die letzten Jahrzehnten. Gönnt ihnen. Ja, wird, glaube ich, interessant, Coach of the Year. Wird am Ende der Saison aber natürlich auch safe von Siegen abhängen. Und deswegen glaube ich für Eric Spoelstra und Thibodeau, wobei ich die beiden Picks geil finde, am Ende wird es, glaube ich, ein Battle zwischen
Rivers und Snyder.
Ja, würde ich auch sagen.
Und ich bin mit beiden cool. Also ich gönne es beiden total. Ich mag Quinn Snyder auch wirklich. Dann lass uns zum Defensive Player of the Year kommen. Das ist für mich immer der schwerste Pick, weil ich ganz schwer Defense einschätzen kann, obwohl ich sehr, sehr gerne Defense selber spiele und auch wirklich einen Fable dafür habe, wenn jemand Defense spielt und ich kann das dann in dem Moment auch wahrnehmen. Aber ey, frag mich mal, ob jetzt Drew Holiday der bessere Verteidiger ist als Ben Simmons oder dann doch Gobert oder dann doch Giannis. So, wer ist denn dann der beste Verteidiger? Also das finde ich einfach wahnsinnig schwierig. Ich mache dir mal eine Freude und sage, ich habe Ben Simmons gepickt. Weil ich glaube wirklich, dass es dieses Jahr sein Jahr. Man merkt, das Narrativ ist auf seiner Seite. Und jedes Mal, wenn ich die Sixers gucke, denke ich mir, Alter, ist der unangenehm. Und diese ganzen Guards, die gegen den spielen müssen, denken sich, ey, verpiss dich doch mal. Geh doch mal bitte weg. Der ist 2,8 Meter groß, hat riesenlange Arme, hat eine super Core-Spannung, hat breite Schultern, steht jedes Mal in perfekter Position und ist einfach ready für dich. Das ist so unangenehm zu spielen. Und deswegen habe ich Simmons aber auch hier. Also kommst du mir mit Gobert, sage ich ja. Kommst du mir mit Drew Holiday, sage ich ja.
Das Problem bei diesem Defensive Player of the Year sind eigentlich zwei Gründe. Grund Nummer 1, du kannst die Stats nicht so erfassen wie in der Offense, erster Grund. Und der zweite Grund, und da diskutieren wir ja auch seit Jahren drüber, Big Man gegen Guards oder Forwards. Und am Ende wird es irgendwie immer ein Big. Ich kann mich noch erinnern, es gab Jahre, da habe ich gesagt, ey, Marcus Smart, warum ist der nicht dabei in der Diskussion? Jrue Holiday, solche Typen. Ja, weil am Ende heißt es dann immer, ja, der Big, der hat mehr Blocks, hat einen größeren Einfluss auf die Defense. Ich glaube, das ist einfach die Kernessenz. Man muss sich dann entscheiden. Auch in diesem Jahr ist es für mich die beiden Top-Kandidaten. Du hast eigentlich schon gesagt, Gobert und Ben Simmons für mich gerade eben. Und bei Gobert ist halt das Problem, dass für ihn, wenn man ein paar Statistiken ranzieht, dann sprechen die Stats einfach für Gobert. Egal, ob das Blocks ist, dann haben die Jazz im Februar die zweitbeste Defense, sie lassen die wenigsten Eckendreier zu und so weiter und so fort. Aber wenn du dir dann auch Sixers-Spieler anguckst, wie du gesagt hast, ey, was Ben Simmons am Perimeter wegverteidigt, das ist einfach nur krass. Und ich glaube, in der NBA gibt es auch gerade niemanden, der... Er hat natürlich die körperlichen Anlagen, er ist unfassbar schnell, aber auch jemand, der die Defense so lesen kann und im One-on-One so eklig ist, wenn der vorne drauf geht in den Playoffs. Und ich glaube, der kann sogar noch intensiver verteidigen. Jeder Guard oder Forward wird kotzen. Und ich würde auch am Ende sagen, in jeder Serie, wenn ich Coach wäre, Doc Rivers, Ben Simmons, du verteidigst bitte den besten Spieler des gegnerischen Teams. Egal, ob das jetzt...
Egal, wer es ist.
Egal, wer es ist, weil ich einfach weiß, du bist mein bester Verteidiger. Joel Embiid brauche ich unterm Korb und alle anderen kommen nicht mal im Ansatz dahin, wo Ben Simmons ist. Es ist echt, oh, es wäre eigentlich mal geil, Ben Simmons zu geben. Die Stats sprechen aber gerade eben so, ich habe sie mir aufgeschrieben, halt sehr, sehr für Rudy Gobert. Nein, come on, ich gehe auch mit Ben Simmons. Ich will einfach mal, dass mal jemand anders und kein Big Man Defensive Player of the Year wird.
Ja, genau, das wollte ich nämlich noch sagen. Das wäre halt ganz schön für Simmons, auch wenn er natürlich fast schon die Maße von einem Big Man hat. Aber er spielt eben Guard. Und es ist ja so selten, dass Guards wirklich den Award gewinnen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass in den seltensten Fällen jetzt der beste Spieler auch die ganze Zeit gegen den besten Verteidiger spielen muss, weil du spielst halt so viel Pick and Roll, bis du einfach nicht mehr gegen den stehst. Ja. Ich meine, Steph Curry geht nicht das ganze Spiel über gegen Wesley Matthews, sondern der lässt sich halt switchen, bis er irgendwann gegen jemanden steht, der ihn nicht so gut verteidigen kann. Und deswegen vielleicht, dass man die Guards deswegen immer ein bisschen rausnimmt, aber also für mich ist es Simmons. Wenn ich die Sixers gucke, denke ich mir, wow, unfassbar, wie gut der verteidigt. Okay.
Ist auch so witzig zu sagen, Ben Simmons ist ein Guard.
Ja, Das ist eigentlich ein Forward.
Ja.
Aber ja, okay, dann lass uns zum Six-Man kommen. Da haben wir wieder einen Utah-Spieler als Top-Kandidat. Jetzt bin ich gespannt, ob wir noch einen Sixers-Spieler finden. Dann wäre jeder Award bisher Utah gegen die Sixers. Aber ich glaube, wir finden keinen. Und ich glaube, es ist relativ easy. Ich habe Clarkson.
Ja, Alter, ist, glaube ich, der Award, wo es für mich überhaupt keine Diskussion gibt. Jordan Clarkson spielt eine unfassbare Season. Egal, ob von den Quoten her, macht in dem ein oder anderen Spiel auch mal 30, 40 Punkte von der Bank. Ich musste leider, beziehungsweise die Sixers haben erst vor kurzem gegen sie gespielt. Auch da habe ich mir einfach nur gedacht, ey, Junge, du gehst mir so auf den Sack. Aber im positiven Sinne natürlich für jeden Utah Jazz-Fan da draußen. Und wenn dann jemand bei 26,1 Minuten, 18,1 Punkte auflegt, 37,1% von der Dreierlinie, 96,4% von der Freiwurflinie. Also er ist einfach ätzend. Und ich bleib dabei, für mich ist Jordan Clarkson niemand, den ich gerne in der Starting Five haben möchte. Dafür hat er dann einfach doch zu krasse Defizite. Aber mit dem Skillset, was halt auch perfekt bei den Jazz rein, das ist wie wenn du ein Puzzle hast. Und er ist so wirklich dieses letzte Stück, das drückst du rein und dann weißt du, mit ihm habe ich einfach von der Bank halt nochmal wirklich einen Six-Man-of-the-Year-Kandidat. Und ich habe auch nochmal nachgeguckt für uns beide, weil ich mir auch dachte, du hast wahrscheinlich Jordan Clarkson. Meistens hatten in den letzten Jahren die Six-Man-of-the-Year halt immer über 30 Minuten. Harrell war jetzt im letzten Jahr einer der letzten, der nur so 28 Minuten hatte und Clarkson hat halt gerade eben nur 26,1 und hat bessere Stats als der ein oder andere Six-Man-of-the-Year aus den letzten Jahren. Ja, ist für mich auch entscheidend dafür, dass die Utah Jazz einige Spiele gewonnen haben, offensiv. Mir würde gerade eben Ehrlich gesagt, ich sehe auch keine Konkurrenz zum aktuellen Zeitpunkt für ihn. Weiß nicht, wie es dir geht. Hast du noch jemanden, einen Runner-Up?
Ja, also ich habe schon Runner-Up. Wir haben einmal Chris Boucher bei den Raptors. Dem wurde immer ein guter Case nahegelegt. Ich finde, mittlerweile sieht es gar nicht mehr so gut aus. Terrence Ross bei den Orlando Magic macht, glaube ich, so 15, 16 Punkte im Schnitt. Der hat auch einen ganz guten Case. Aber ich finde, da kann man ruhig dann auch mal den Team-Record ein bisschen mit einberechnen. Und wenn du jetzt, also selbst wenn die gleichen Stats hätten, aber wenn du das Ganze halt nicht bei einem Orlando Magic-Team machst, sondern halt beim Utah Jazz-Team, das den besten Record der NBA hat, dann finde ich es schon deutlich beeindruckender. Ich glaube, da sind wir auch wieder beim Thema Quinn Snyder für Coach of the Year, dass er es halt geschafft hat, auch Clarkson, der ja, also es gibt auch Aufnahmen von mir, wahrscheinlich von vor einem Jahr oder sogar aus den letztjährigen Playoffs, wo ich immer wieder gesagt habe, ja, okay, jetzt spielt Clarkson mal gut, aber ich traue dem nicht. Das wird nicht funktionieren, das wird nicht anhalten.
Die werde ich gleich mal alle raussuchen, die Aufnahmen.
Genau, mach mal eine Compilation. Und jetzt in diesem Jahr, dadurch, dass Bogdanovic auch zurück ist, ist es nochmal so viel besser geworden. Und da muss man einfach den Hut ziehen, auch vor Quinn Snyder, wie er das geschafft hat, weil Jordan Clarkson ist sicherlich kein angenehmer Teammate. Das ist jemand, der kommt aufs Feld, der spielt keinen Pass, wenn du ihm den Ball passt, dann ist der Ball weg, so dann siehst du den nie wieder. Das musst du auch erstmal im Team irgendwie so von der Mentalität her etablieren, okay, der ist jetzt unser Benchscorer und wir defenden einfach, während der scored. Das machen sie schon verdammt gut und er hatte wirklich beeindruckende Spiele, also dieses 40-Punkte-Game da gegen die Sixers. Ich wüsste einfach niemand, der aktuell auf seinem Level ist, der von der Bank kommt. Ich habe lustigerweise mal kurz nach Harrell geguckt, wie der sich eigentlich macht. Der ist bei 13 Punkten oder sowas, der ist um über 5 Punkte gefallen, seit er bei den Clippers weg ist. Also Clarkson ist 100%, habe ich mir dahinter geschrieben. Und die anderen sind echt nur so, dass man halt ein Gesprächsthema hat. Shoutout Terrence Ross, aber Jordan Clarkson ist es.
Und das, was du gerade gesagt hast, ist auch so ein wichtiger Punkt. Quinn Snyder hat so viele Schemes, in denen genau Jordan Clarkson die letzte Anspielstation ist. Weil wie du gesagt hast, wenn der den Ball hat, ja, dann kriegst du ihn nicht mehr. Also ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber es ist schon das Ziel, auch im Pick and Roll einfach. Da ist Jordan Clarkson übrigens auch brutal. Also dem reicht momentan, muss man echt sagen, der kleinste Pick und der splasht dir den Dreier ins Gesicht. Und wenn nicht, dann ist er einfach in vielen Rotations. Der letzte Mann, der den Ball bekommt, ist ein guter Job von allen, die auch wissen, Jordan Clarkson von der Bank ist wirklich ein Scorer, der mir 20, 30 Punkte liefern kann. Und deswegen, Sixth Man of the Year, Haken dahinter. Würde mich auch wundern, wenn sich das bis zum Ende der Saison ändert.
Ja, mich auch. Also da müsste Clarkson sich jetzt schon schwerwiegend verletzen oder sowas.
Ja.
Dann würde ich sagen, der nächste, also ich würde gerne Rookie of the Year und MVP ganz am Schluss machen, deswegen gibt es nur noch einen Award davor und das ist der MIP, der Most Improved Player, der Spieler, der sich am meisten verbessert hat im Vergleich zur letzten Saison. Wir klammern natürlich Sophomores aus, also Spieler, die letztes Jahr noch Rookie waren. Sonst könnte man definitiv zum Beispiel Zion nehmen. Aber man erwartet halt von Rookies, dass sie besser werden. Deswegen habe ich ihn nicht mit reingepackt. Sag du mir mal deine Kandidaten oder sag du mir mal, wen du hast an der 1.
Ich habe an der 1. Oh Mann, ich wollte eigentlich da so richtig dramaturgisch.
Oh, habe ich es dir versaut?
Nein, alles gut. Für mich ist an der 1 Julius Randle. Ich habe mich, gegen Grant entschieden. Ich hab viele Gründe. Am Anfang der Saison habe ich auch gesagt, ja, du kannst nicht an dem Spieler vorbeikommen, der seine Punkteausbeute verdoppelt von 12 Punkten auf 23,4 Punkte. Aber am Ende ist einfach das Gesamtpaket, wie Julius Randle sich weiterentwickelt hat. Und ich habe dann auch noch ein bisschen den Team-Record mit einfließen lassen. Das war mir einfach alles mehr wert. Er hat doppelt so viele Rebounds wie Grant. Er hat doppelt so viele Assists, glaube ich sogar, wenn ich mich nicht täusche. Grant hat 2,9 Assists. Randle hat 5,5 Assists. Also er hat seine Assists auch fast verdoppelt. Der hat eine bessere Dreierquote. Der hat eine wesentlich bessere Field Goal Percentage. Führt sein Team halt auch zu Siegen. Und ich will mich nicht nur an Punkten aufhängen. Und deswegen ist für mich Julius Randle gerade eben der Most Improved Player, weil er im Gesamtpaket, das hätte ich ihm niemals zugetraut, einfach für mich gerade eben. Ich glaube, dass Grant dann doch noch eine bessere Defense spielt. weil er auch einfach ein extrem guter Verteidiger ist. Dementsprechend haben wir ja auch gesagt, nach dem Abgang von den Denver Nuggets, schade, weil stell dir jetzt mal die Nuggets noch mit Grant vor. Aber Randle ist für mich gerade eben, alleine auch weil die Knicks an der 4 stehen, ist er für mich gerade eben der Spieler, der die größte Entwicklung in allen Bereichen und nicht nur punktetechnisch gemacht hat. Wer ist es bei dir? Hast du vielleicht noch einen anderen Kandidat außer Julius Randle und Grant?
Ja, also ich hatte drei Kandidaten aufgeschrieben, Randle, Grant und Christian Wood. Dem hatte man ja vor der Saison prognostiziert, dass er MIP wird. Hätte auch geklappt, aber er hat halt nur 17 Spiele bisher gemacht und deswegen finde ich, kann man ihn nicht so wirklich da auf das gleiche Level heben. Mal gucken, wann er zurückkommt, mal gucken, oder ist er schon zurück? Ich gucke, um ehrlich zu sein, gerade die Rockets nicht. So oder so, also er hat einfach zu wenig Spiele, um mit den anderen beiden zu konkurrieren. Und dann hast du es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Also Jeremy Grant hat halt diese Wahnsinnssteigerung. Nach den Rollenspielertagen in Denver ist er plötzlich der Go-To-Guy in Detroit. Das kann man jetzt finden, wie man will. Irgendwie ist es schon auch ein geiler Flex von ihm, einfach zu sagen so, ja, ihr dachtet, ich wäre der und der Spieler. Guck mal, ich kann auch das. Natürlich halt in einem Loser-Team. Ne? Die Detroit Pistons haben Stand der Aufnahme heute 9 Siege eingefahren. Letzter. Das ist halt lächerlich.
Ha? Letzter im Osten, 9-25.
Ja, genau, letzter im Osten, 9-25. Okay, toll, dann machst du da halt 24 Punkte im Schnitt. Glückwunsch. Ist natürlich eine Leistung, gar keine Frage. Aber das kann, wenn ich das mit Julius Randle vergleiche, der sich vielleicht jetzt nicht so krass gesteigert hat, gerade was die Punkteausbeute angeht, aber du hast es ja gesagt, bei den Rebounds, bei den Assists deutlich hochgegangen und dann das Team auch noch gewinnt und du, das ist auch so ein bisschen der Eye-Test, also wenn du die Knicks heute siehst, das ist nochmal ein anderer Spieler, du merkst richtig, wie der besser geworden ist in verschiedenen Facetten, gerade in der Offense und deswegen bei Grant habe ich eher das Gefühl, der macht halt jetzt, worauf er Bock hat. So, das konnte er halt in Denver nicht machen. Denver war halt ein Playoff-Contender oder ein Finals-Contender und die Pistons sind es halt nicht und deswegen kann er machen, was er will. Und Randle hat diesen Luxus nicht, sondern Randle spielt einfach guten, effektiven Basketball bei einem Winning-Team. Komisch, das zu sagen über die Knicks, aber ich habe das Gefühl, dass die Aufnahme stockt jetzt zu kurz. Hä, Winning-Team? Das kann nicht sein. Ja, aber sie sind Winning-Team, sie sind Vierter im Osten und ich finde, Randle macht da alles richtig und deswegen ist er für mich ja der MIP.
Kleine Randnotiz, Randle 22 Double-Double, Grant 3. Ist auch nochmal, Randle ist eine Double-Double-Maschine und ein Shooter und dann noch jemand, der sehr, sehr schön den Ball verteilen kann. Ja, mir wird's gefallen, wenn er dort bleibt. Gut, dann würde ich sagen, ja, Rookie of the Year, oder? MVP als allerletztes.
Ich sterbe hier gerade.
Ja, ich habe es gehört. Ich habe mir dann überlegt, okay, kommentiere ich das Ganze jetzt oder lasse ich es unkommentiert? Ich habe gedacht, also wenn ihr Björn nicht mehr hören solltet, dann was?
dann liege ich hier im Studio, dann kommt mich abholen.
Ja.
Okay, ja, sorry, ich hatte eine trockene Kehle, musste davon husten, dachte dann, ich trinke was und habe mich dann beim Trinken verschluckt und dann musste ich noch mehr husten.
Ja, kein Stress. Nee, also Most Improved Player, da ist wirklich, ich glaube, man muss dann auch manchmal die komplette Facette eines Spielers mit einbeziehen. Und deswegen für mich nochmal abschließend Top-Favorit Julius Randle, Rookie of the Year. Vor der Saison ganz, ganz viel Kritik für LaMelo Ball und natürlich auch von uns beiden. An den Wurf hat niemand so wirklich geglaubt. Andere Kandidaten, Anthony Edwards, Tyrese Halliburton, James Wiseman, der jetzt leider sehr, sehr lange verletzt raus war, ist jetzt wieder back am Start bei den Warriors, hat aber dann wahrscheinlich jetzt schon zu viele Spiele verpasst, um überhaupt da in der Konversation mit dabei zu sein. Ich kann mal sagen, meine Kandidaten, wobei ich schon einen ganz klaren Nummer 1 Favoriten habe, LaMelo Ball, Tyrese Halliburton, und Anthony Edwards jetzt in dem Fall. Anthony Edwards, muss man wirklich sagen, in Klammern, High-Volume-Shooter, der gerade eben noch immer auf der Suche ist, effektiv zu scoren. Tyrese Halliburton, der seine Quoten hält, aber im Vergleich zu LaMelo Ball, und LaMelo Ball hat im Februar einen Jump nach vorne gemacht, den haben die anderen einfach nicht. Er ist jetzt Starting Point Guard bei den Hornets. Es ist beeindruckend. Ich will jetzt auch gar nicht zu groß labern, weil vielleicht übergebe ich dir jetzt einfach mal das Zepter. Hast du einen, wo du sagst, also mich würde es wundern, wenn es nicht LaMelo Ball ist, aber vielleicht hast du ja doch jemanden, wo du sagst, das könnte für LaMelo Ball eine Konkurrenz sein.
Eine wirkliche Konkurrenz habe ich leider nicht. Also Halliburton hat für mich den besten Case, weil er, wie du gesagt hast, seine Quoten hält. Er schießt halt über 40% von der Dreierlinie, ist sehr effektiv im Scoring. Und dazu kommt noch, dass er ein herausragender Verteidiger ist und einfach genau seine Rolle erfüllt, die er bei den Kings übernehmen soll. Aber so gut Halliburton sich da gerade verkauft bei den Kings, das ist halt kein wirklicher Vergleich mit LaMelo Ball, weil LaMelo ist, wie du gesagt hast, Starter dort. Er übernimmt so viele wichtige Minuten. Der ist in der Crunch-Time immer auf dem Feld. Das Einzige, was auffällt und ist mir heute Morgen aufgefallen, da hat er, war das heute Morgen oder in einem anderen Spiel, auf jeden Fall in einem der letzten beiden Spiele ist mir aufgefallen, dass er sehr oft, wenn es in die Crunch-Time geht, in der Defense ausgewechselt wird und dann in die Offense wieder reinkommt. Weißt du, wenn es so ein Time-Out-Spiel hin und her ist,
ja,
dann ist er sehr oft derjenige, der dann rein und raus gewechselt wird, weil er einfach so schlecht in der Defense ist. Und es muss, also in der One-on-One-Defense, er ist ja eigentlich ein ganz guter Helpside-Verteidiger, meiner Meinung nach. Er hat ganz gute Instinkte, was Steals angeht, kann mit seiner Größe einigermaßen blocken. Also das, ich glaube nicht, dass er immer ein wacker Verteidiger sein wird, aber er ist halt jetzt gerade kein guter One-on-One-Verteidiger. Das kann man auch meiner Meinung nach noch nicht erwarten, gerade von einem Guard. Da hat Halliburton halt natürlich den, wie sagt man, die Nase vorn, aber abgesehen davon ist LaMelo der einzige legitime 20-Punkte-Spieler in diesem Draft auch. Und Anthony Edwards, also bisher, und Anthony Edwards, bin ich voll bei dir, macht halt in Minnesota so ein bisschen sein Ding, schießt halt, ich glaube, 35% und 30%. Also was willst du da groß machen? Das ist halt einfach, das sind keine guten Quoten, das ist nicht effizient, ist bei einem schlechten Team. Und deswegen für mich ganz klar LaMelo. Und die Leichtigkeit habe ich ja schon im Intro angesprochen, mit der er spielt, wie er diese Offense lenkt, wie jeder mit ihm gerne spielen möchte. Jeder Angriff ist irgendwie ein Highlight. Er hat so viele positive Attribute in der Offense, dass es und die Quoten passen. Und dementsprechend ist er Rookie of the Year.
Das war das Spiel heute Nacht auch. 30 Punkte, 5 von 7, 10 von 18 und trotz allem plus minus bei minus 18. Der Fokus bei ihm liegt halt einfach gerade eben wirklich darauf, erstmal in der Offense Routine zu kriegen, Rhythmus zu kriegen. Ja. Das funktioniert immer besser und LaMelo Ball kann sich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich glaube, du kannst einfach nicht beides, Offense und Defense, im gleichen Maß nach vorne treiben. Das wäre völlig verrückt, weil dann wäre LaMelo Ball ja, ist sowieso schon Wahnsinn, was er jetzt gerade eben spielt. Ich habe mir die Stats mal rausgeschrieben aus dem Februar. 20,1 Punkte, 45,2% aus dem Feld, 40,7% von der Dreierlinie, 6,7 Assists, 6,2 Rebounds bei 3,3 Turnover. Das ist, sorry, da kommt einfach keiner ran. Du hast es gesagt, für mich ist es auch, wenn er so weiterspielt, und es gibt für mich eigentlich keinen Anlass, nicht daran zu glauben. Denn was man bei ihm einfach sieht, er ist schon extrem selbstsicher. Er kann dieses Team jetzt schon anleiten. Dann hat er die 34-Punkte-Explosion gegen die Jazz gehabt, 7 Dreier gegen die Rockets. Jetzt heute Nacht wieder 30 gegen die Trailblazers und auch gegen Dame. Das kriegst du von keinem Halliburton, das kriegst du von keinem von Anthony Edwards, von keinem James Wiseman am Ende. Und schon alleine wegen dem Hype und wie gut sich das verkaufen lässt. Also da bin ich ganz ehrlich, wenn ich heute auf einen Award Geld setzen müsste, dann wäre es für mich Rookie of the Year. Wenn das nicht LaMelo Ball wird, dann müsste schon, da müsste jetzt schon sehr, sehr viel passieren. Er müsste sich verletzen und das wollen wir ja alle nicht. Also er ist schon, muss man sagen, in der aktuellen Form der beste Rookie.
Ja, und der Unterschied ist ja auch nicht gering. Also der Unterschied zwischen ihm und allen anderen Rookies gerade, das ist ja eine große Kluft. Das heißt nicht, dass die anderen das nicht bald schließen können. Wiseman, der gesund ist und ordentlich bei den Warriors eingesetzt wird, der kann auch Rookie of the Year sein. Oder Anthony Edwards, wenn er seine Würfe treffen würde. Das heißt nicht, dass LaMelo Ball jetzt clear-cut für immer der beste Spieler dieses Jahrgangs sein wird. Aber aktuell ist der Unterschied halt meilengroß, meiner Meinung nach. Und gut, dass du seine Rebounds noch angesprochen hast. Einfach nur noch im Nebensatz. Er ist so ein unterschätzt guter Rebounder und ich glaube, das hat auch niemand erwartet, also wie oft der sich Rebounds pflückt und dann eben sofort den Break einleitet und das kann er halt mit seiner Größe von 1,98, der macht halt so viel richtig auf dem Feld in der Offense und je nachdem, wie man dann den Rebound sieht, also er pflückt halt den Rebound und geht sofort in die Offense über und da ist er, ja, gehört er schon mit zu den Besten in der NBA und das in seinem jungen Alter, deswegen ganz klar Rookie of the Year. Und dann bleibt nur noch der MVP.
Ah, stimmt.
Oder machen wir den nächste Woche?
Ja, den machen wir nächste Woche. Nein.
Als Patreon-Pod. Oh, da würden wir jetzt einen Shitstorm kriegen.
Nein, den machen wir natürlich jetzt. Ja, der größte Award von allen. Ich weiß gar nicht, ob es schon mal so ein MVP-Rennen gab. Für mich ist das Rennen gerade eben ein bisschen entschlackt, weil einige für mich raus sind. Ich habe es ganz am Anfang vom Pod gesagt. Durant ist jetzt einfach bis nach dem All-Star-Break raus. Die Nets haben auch ohne ihn 8 Spiele in Folge gewonnen. Ich glaube, wir haben das sogar in dem letzten Patreon-Pod. Ah ja, stimmt, da haben wir ganz kurz drüber gequatscht, konnten uns dann doch nicht zusammenreißen. Ne? Aber einfach zu viele Spiele verpasst. Und wenn mein Team dann so viele Gegner in Folge dann doch schlägt und ich bin gar nicht mit dabei, Durant. Am Anfang der Saison habe ich gedacht, er hat einen Case. Jetzt mittlerweile ist der Case für mich, muss man echt sagen, komplett gestorben. Wie siehst du es bei Kevin Durant? Hat er noch eine Chance oder ist das Ding durch?
Boah, ich hatte Durant überhaupt nicht im Kopf, als ich mein Ranking erstellt habe.
Ja, dann können wir da also gleich einen Haken
dahinter machen. So weit ist er weg gerade. Wie viele Spiele hat er verpasst, hast du es gerade gesagt?
Nee, aber er hat sehr viele Spiele verpasst. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber okay. Es sind auf jeden Fall.
Ja, es wäre halt interessant zu wissen, ob er überhaupt noch eine Chance hat.
Oder warte, ich schaue gerade eben, 19 Spiele hat er gemacht. 19
also
Spiele hat er gemacht.
Hat er sowas zu 14 verpasst?
Ja,
je nachdem, wie viel die Nets gespielt haben.
36 Spiele haben sie jetzt gerade eben gemacht. Ja.
Okay, also dann hat er schon 17 verpasst. Nee, das geht dann nicht mehr. Okay, dann ist
das geht dann nicht mehr. Also jetzt,
das erlaube ich nicht. Der NBA-Commissioner. Ja, dann ist Durant raus. Wen hast du noch?
Wie stehst du zu Jokic und Curry? Da habe ich bei beiden mir aufgeschrieben, Stats passen. Immer noch das Problem, dass die an der 7 und an der 8 festhängen in der Western Conference.
Ja. Wie stehe ich zu denen?
Richtig geile Frage.
Ne, ja, also zu meinen, es ist halt so einfach, Fan von ihnen zu sein. Und wer den beiden nicht gerne beim Basketball zuschaut, dann weiß ich auch nicht, wofür man Basketball guckt, weil mehr Spielfreude wird meiner Meinung nach von so gut wie niemand transportiert. Aber, und da mache ich es mir jetzt leicht und mache mich dann vielleicht wieder unbeliebt bei den vielen jungen Fans, die so krass diehard für Jokic und Curry unterwegs sind. Ey, Alter, wenn du die Siege nicht hast, dann bist du für mich gar nicht im MVP-Rennen. Also ich habe jetzt Jokic zwar auch aufgeschrieben, habe aber auch sofort dahinter geschrieben, viel zu wenig Siege. Der Typ ist gerade an der 7 oder an der 8 mit seinen Nuggets. Das ist kein MVP-Case, das ist einfach nur eine geile Season. Und ich finde es ziemlich anstrengend, dass in dieser Saison jetzt jeder diesen Case aufmachen will, so, oh, wir müssen das MVP-Voting ändern, weil das kann ja nicht sein. Das sagt ihr nur, weil Jokic und Curry mega beliebt sind. Das hat noch nie einer, wenn, sagen wir, es wäre Kawhi Leonard, der jetzt bei irgendeiner Mannschaft richtig geile Zahlen abliefert, aber sie sind 7., 8. Platz. Kein Mensch würde diesen Case aufmachen und sagen, ach, Kawhi hat es eigentlich richtig verdient, pack ihn mal ins Rennen. Ja. Jeder würde sagen, ey, gute Season, aber schlechtes Team und deswegen nicht MVP. Und es gibt einen Grund, warum der Team-Record da so krass mit reinzählt. Und ich bleib da auch mit dabei. Also von mir aus kann man manchmal ein Auge zudrücken, aber ich werde jetzt keinen Typen, der am 8. Platz ist, werde ich jetzt für die Halbzeit-Awards, Leute, wir machen hier die Halbzeit-Awards, nicht, was wir denken, wer am Ende gewinnt, sondern die Halbzeit-Awards, da hat Jokic und auch Curry haben da leider keinen Case für mich.
Ein absoluter Traum. Haken dahinter. So, jetzt habe ich die Kandidaten abgefrühstückt, wo ich dachte, die sind keine Kandidaten. Ne? Jetzt kommen wir zu meinen 3 Top-Favoriten. Du kannst mal sagen, ob sich das mit dir gleicht. Joel Embiid, LeBron James, Giannis Antetokounmpo. Das sind meine 3, die ich gerade eben. Giannis, muss ich sagen, frisch mit reingerutscht. Also so, kennst du dann immer diese Rankings, wo an der Seite ein grüner Pfeil nach oben zeigt?
Ja, ja.
Wenn du da rein, genau, das wäre gerade bei Giannis der Fall. Ja, also muss ich sagen, die 3 für mich die Favoriten bei LeBron James wird es ein bisschen davon abhängen, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Ohne Anthony Davis bis zum All-Star-Break definitiv raus. Auch danach noch ein Fragezeichen dahinter. Er muss Spiele gewinnen ohne AD. Da führt kein Weg dran vorbei. Er hat halt auch natürlich die schwächsten MVP-Stats von allen Kandidaten. Auch im Vergleich jetzt gegenüber Joel Embiid und Giannis Antetokounmpo. LeBron muss schon dominant sein und die Spiele jetzt auch wirklich entscheiden ohne AD. Und die brauchen auch mal wieder einen Winning-Streak. Und auch da muss man sagen, also er darf nicht von den Top 3 im Westen weg. Man darf nicht weiter runterrutschen. Ne? Ansonsten wird es schwierig für ihn zu argumentieren. Giannis ist jetzt gerade eben Top 3 im Osten, kann man sagen, der Osten ist schwächer, aber die Stats von Giannis sind gerade eben einfach wieder absolut krank und crazy und mein Top-Favorit, und ich glaube bei eigentlich fast allen, ist einfach Embiid. Eins im Osten, die Stats sind krank, die momentan wahrscheinlich die Saison seines Lebens, das sind meine drei Top-Contender für den MVP-Award.
Ja, sehe ich ganz anders. Also ich habe ganz andere Leute vorne.
Max, nee. Deinen Part müssen wir jetzt erstmal rauscutten, weil das ist ja absolut.
Das ist nicht das Level, was ich im fünften Viertel gewöhnt bin. Ich mach's kurz und schmerzlos. Für mich ist es sogar ganz klar Embiid. Ich finde gar nicht, dass LeBron und Giannis so krass den Case haben. Also LeBron hat. Es ist ganz witzig, weil LeBron hatte einen unfassbar. Ey. Ich würde mich selber deabonnieren gerade mit der Stimme.
Nein, also,
Mann. Nix aber abonniert Max weiterhin.
Ja.
sein Podcast könnt ihr hören. Meinen Podcast solltet ihr nicht hören. Jedenfalls, du hast mit LeBron jemand, der eine saustarke Saison am Anfang gespielt hat und jetzt dann vor allem nach der AD-Verletzung immer mehr so ein bisschen eingebrochen ist. Und jetzt gerade aktuell redet, glaube ich, keiner so gerne über LeBrons MVP-Case. Wenn du die ganze halbe Season bisher anguckst, muss er natürlich im Rennen sein und im Gespräch. Aber man darf jetzt nicht unterschlagen, dass er halt nachgelassen hat und auch die Siege vor allem nachgelassen haben. Bei Giannis ist es genau umgekehrt. Giannis ist extrem, ich würde mal sagen, unspektakulär in die Saison gestartet. Und kam nicht so richtig in den Tritt. Die Bucks haben nicht so viel gewonnen. Und man hat die ganze Zeit gesagt, okay, die Bucks ist ja egal. Oder Giannis ist ja egal, hat schon zweimal gewonnen, gewinnt ja nicht dreimal. Jetzt hat er so ein, zwei richtig starke Wochen gehabt, wo auch seine Stats richtig krass hochgeschraubt hat. Ich habe das ja vorhin erzählt, alleine letzte Woche, die vier Spiele, hatte er 37 Punkte im Schnitt. Natürlich steigt dann auch dein Output insgesamt auf die Saison bezogen. Und er hat für mich insofern einen Case, dass er halt jetzt gerade in den Tritt kommt. Aber ja, wenn du den Spieler willst, der die ganzen Spiele jetzt über konstant da war, der die guten Leistungen bringt, dessen Mannschaft gewinnt, der ganz klar der beste Spieler seiner Mannschaft ist und der auch dafür sorgt, dass seine Mannschaft gewinnt, weil er auf dem Feld ist, also sprich wertvoll ist, dann ist es Joel Embiid. Ich finde, an ihm führt gar kein Weg vorbei. Er macht 30 und 11 bei 42% von der Dreierlinie und das als Center. Und als Two-Way-Player, also spielt genauso gut Defense, wie er Offense spielt. Das finde ich schon. Für mich ist das der einfachste Case für den MVP, den ich lange hatte, weil alle irgendwie gerade nicht auf dem Level sind von Embiid. Bei Embiid passt einfach alles. Und wenn er das hält über die nächste Saisonhälfte, dann wird er auch verdient, meiner Meinung nach, MVP. Würde ich ihm auch mega gönnen. Wäre dann, glaube ich, auch der erste MVP. Nee, Quatsch. Hakeem Olajuwon. Ist egal. Aber Joel Embiid wäre dann zumindest der erste MVP aus Kamerun. Das kann man sagen. Und ich würde es ihm gönnen und ich finde, er hat es verdient.
Wisst ihr, warum der Podcast so gut läuft?
Warum?
Genau, weil Björn so eine gute Meinung über Joel Embiid hat.
Ja, das lief auch schon mal anders, ne? Haben auch schon mal ganz anders über Embiid hier geredet.
Stimmt. Ich bin auch echt froh, dass du jetzt diese große Ansprache über ihn gehalten hast, weil bei mir heißt es gleich wieder, der Max Embiid Fanboy und so weiter. Nee, ich kann eigentlich bloß alles unterstreichen. Vor allem, ich glaube jetzt auch so langsam, am Anfang der Saison wurde immer noch gesagt, ja, er verpasst zu viele Spiele, weil er dann doch das ein oder andere Back-to-Back ausgesetzt hat. Jetzt mittlerweile sind es 6 Spiele, die er verpasst hat bei 35 Games. Ja. Also vollkommen in Ordnung. Und wenn man ihn dann punktuell mal rausnimmt, weil es irgendwie im Rücken mal zwickt oder so. Aber man merkt ja auch einfach, dass er wesentlich fitter ist. Der pumpt nicht mehr so. Also ich erinnere mich an die... Ich erinnere mich an die letzten beiden Spielzeiten, da gab es wirklich einfach Spiele im vierten Viertel, da ist Joel Embiid übers Feld gelaufen und einfach gemerkt, er hat nicht die Kondition. Und das hat sich jetzt einfach komplett gewandelt und geändert. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Grund, warum seine Wurfquoten jetzt so krass viel besser sind. Denn jeder kennt es, wenn man aus der Puste ist und egal in welchem Sport, deine Präzision lässt einfach nach. Egal ob jetzt im Basketball, Fußball, Tennis oder sonst irgendwo. 52,1% aus dem Feld, Career High, 41,7% von der Dreierlinie, Career High, 11,3 Rebounds, 3,3 Assists, ist aus dem Double Team einfach viel besser geworden, wenn er auch gedrappt wird im Post. Er ist der beste Postspieler in der NBA, 86% von der Freiwurflinie für den Big, der dann auch noch 11,6 Mal an die Linie geht. Er bringt einfach gerade, er bringt die Stats mit, er bringt den Rekord mit und was für ihn einfach auch noch spricht, er ist halt auch noch offensiv und defensiv, auch wenn defensiv viele im MVP-Case überhaupt nicht interessiert, ist er einfach verdammt stark und gut und ja, wie du gesagt hast, gibt momentan eigentlich fast kein Argument oder keinen Kandidaten, der ihn da irgendwie in die Quere kommen kann. Ich hoffe einfach nur, dass er das jetzt durchzieht, dass nicht irgendwann dieser Break kommt. Vor allen Dingen, wenn dann auch vielleicht dieser Break kommt, wenn sie dann schon sicher in den Playoffs sind. Klar, natürlich, das wird auch bei allen anderen Teams passieren. Und dann wird man auch so Leuten wie LeBron James eine Pause geben, wenn man weiß, hey, wir sind jetzt sicher in den Playoffs. Machen wir hier und da vielleicht mal eine Spielpause. Aber am Ende wäre es schon ganz cool, bin ich ehrlich, wenn er so vielleicht auf 60 Spiele kommt, dass er vielleicht so maximal irgendwie 11, 12 Partien verpasst. Und dann, wenn er die Stats hält, ja, vor allen Dingen als Big Man 29,8 Punkte. Aber jetzt wieder heute Nacht die Pacers. Ey, die Pacers, Miles Turner, die haben kein Land gesehen, weil auch Joel Embiid die einfach auseinandergenommen hat. Generell das ganze Team, die lagen, glaube ich, im vierten Viertel mit 30 Punkten hinten. Sind schon viele Spiele, wo er einfach durch seine Dominanz auch in der Defensive den Gegner das Leben zur Hölle macht. Und ja, wird schwer für LeBron James. Ich habe am Anfang der Saison habe ich schon den Case gesehen. Mittlerweile glaube ich nicht mehr so wirklich ran. Es muss schon einiges passieren, dass Embiid da jetzt nicht MVP wird.
Es ist halt absolut ein schlechtes Bild für LeBron, dass genau wo AD weggeht, also wegen der Verletzung, genau dann fangen die Lakers an zu verlieren. Und zwar mehrere Spiele, deutliche Niederlagen. Du hast es auch vorhin schon gesagt, die Körpersprache ist beim King auch immer sofort sehr abgefuckt. Und man wünscht sich also fast schon so ein bisschen zu sehr, also fast schon so immer so ein bisschen wie so ein trotziges Kind, sieht er dann aus auf dem Feld. Und das macht mir, also der Eye-Test gehört ja auch irgendwie dazu, so einfach, wie wirkt der Spieler auf dem Feld. Und wenn ich dann solche Spiele sehe, wo es halt knapp wird und dann ist die Crunch-Time und dann geht mal von einem Teammate der Wurf daneben und dann hast du so einen LeBron, der so völlig genervt irgendwie auf die andere Seite des Feldes wieder läuft, dann speichert sich das bei mir auch so ab, so das ist nicht der MVP. Also ich sage ja nicht, dass er da hingehen soll und den jetzt dreimal umarmen soll, weil er einen Turnover gemacht hat oder weil er einen Wurf verworfen hat. Aber du kannst anders dich auf dem Feld verhalten, meiner Meinung nach, bei solchen Niederlagen. Und da ist er im Eye-Test für mich ganz schlimm. Will jetzt aber nicht sagen, dass Embiid irgendwie das Vorzeigebeispiel jedes Mal ist, wenn seine Mannschaft verliert, ist gar nicht so der Punkt. Ich will eigentlich nur noch mal unterstreichen, nachdem du gerade den Case für Embiid gemacht hast, das macht halt auch wirklich den Case für Coach of the Year. Am besten auch für Doc Rivers. Weil alles, was du beschrieben hast, so diese Jahre, wir haben uns immer gewünscht, so ey, Joel Embiid, hab doch einfach die Fitness, sei doch mal locked in, spiel doch mal deine Spiele durch. Und keine Ahnung, zeig doch mal, dass du engaged bist, dass du fokussiert bist, dass du Bock hast. Das hat immer so gewirkt, als würde er einfach so mitlaufen, so ja, okay, ich bin halt 2,16 Meter groß, natürlich spiele ich Basketball. Aber das hat nie so gewirkt, ich will der Beste sein. Und das hat Doc Rivers, finde ich, total aus ihm rausgekitzelt in dieser Season. Und deswegen ist auch Rivers für mich wirklich ein ganz starker Kandidat für den Coach of the Year. Vor allem, weil sie halt auch den Rekord haben, Nummer 1 im Osten.
Dann würde ich sagen, wir haben, oder? Alle durch?
Das waren alle Awards. Ich habe noch eine kurze Frage an dich. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie geil wären Conference-Finale Bucks gegen Sixers?
Ach, nee. Oh. Ich sag... Oh. Bucks gegen Sixers. Ich will Sixers gegen Nets haben.
Ich will nicht Sixers gegen Nets haben. Bucks, weil dann hast du so einen Beat, der 40 macht unterm Korb und die Shooter drumherum, also die Nets machen ihre 40. Das taugt mir nicht so. Ich hätte gerne einen Beat gegen den richtigen Big Man. Deswegen hätte ich ihn gern gegen Giannis.
Dann würde ich sagen, also trotz allem, auch wenn ich Nets schon ganz gerne sehen würde, aber ich würde sagen, ja, hätte ich schon Bock drauf. Also vor allen Dingen auch mit dem Shooting und mit der Defense der Bucks. So 8 von 10? 8 von 10, Bock drauf. Okay. Hätte ich schon. Aber wirklich, wenn Sixers und Bucks komplett alle fit sind, dass auch wirklich keiner verletzt ist, Joel Embiid fit, Ben Simmons fit, Jrue Holiday fit, Giannis fit, dann wird es, glaube ich, eine extrem geile Serie, die Sixers natürlich klar gewinnen.
Ja. Geil, dass du reingesneakt. Ja, also nicht falsch verstehen. Für mich ist die Serie eine 10 aus 10. Ich würde das voll gerne sehen. Zwei mehr oder weniger junge Big Men oder Big Men, die gerade in ihre Prime gehen, und das in dem Ausmaß auf so einem Level, hätte ich voll Bock, das zu sehen. Aber ich habe ja mein Finals-Team, ich glaube, vor ein, zwei Podcasts habe ich, glaube ich, gesagt, ich glaube, die Nets könnten es echt machen. Und dabei bleibe ich auch. Also die Nets mit Durant, die sind halt wirklich so gut wie unaufhaltsam. Das müssen wir dann erstmal sehen, ob da die Bucks oder Sixers dagegen halten können. Aber ich finde es vom Matchup irgendwie geiler, wenn Embiid gegen Giannis spielen würde.
Ja, im Endeffekt ist es mir, es wären beide extrem geil. Man muss schon sagen, dass die Sixers schon gute Mittel hätten, um den Bucks das Leben zur Hölle zu machen. Aber die Bucks natürlich auch, wenn sie mal heiß laufen, ja, mal gucken. Aber wie du gesagt, die Nets. Aber jetzt mal gucken, wie es weitergeht mit Kevin Durant. Also sie brauchen schon ihre drei Topstars. Dinwiddie soll jetzt getradet werden, steht auf dem Trade-Zettel. Ist auch so verrückt, man, die traden jetzt alles weg und versuchen sich irgendwie aufzustocken. Ich weiß, ich bin mal gespannt, wie wir so in 2 Jahren über diesen James-Harden-Trade denken. Das wird echt interessant sein zu sehen. Wenn sie den Titel gewinnen, sagen wir, alles richtig gemacht. Wenn die in 2 Jahren eventuell, keine Ahnung, überleg mal, die fliegen jetzt in den Conference-Finals raus gegen die Sixers, nur mal als Beispiel, oder gegen die Bucks, dann sagt halt jeder nach dem ersten Jahr schon, ja, haben wir doch alle gewusst, nur Offense.
Ja, also ich bin total gespannt, weil die Nets sind so ein PlayStation-Team einfach. Das ist ja kein Basketball-Team, das du dir erträumst als GM. So, du denkst ja nicht, oh, wäre ja geil, wenn wir drei MVP-Kandidaten hätten, die auf dem Wing spielen. Das ist ja keine Mannschaft eigentlich. Du baust ja sowas auf, wie, keine Ahnung, die Lakers haben oder so, wo die Positionen irgendwie fitten. Und die Nets sind einfach wirklich so ein PlayStation-Team von so einem 12-Jährigen. Aber es funktioniert halt. Es ist ja so, also 3 Punkte zählen einfach mehr als 2. Und das zeigen halt die Nets. Und wenn die echt KD haben, du kannst halt keine 3 Ballhändler, die ihren Wurf auf dem Level kreieren können, kannst du eigentlich nicht stoppen. Auf der anderen Seite, sie können halt auch niemand in der Zone stoppen und haben aktuell so gut wie gar keine Defense. Das ist ein ganz komisches Team. Und ja, wie du schon sagst, gucken wir mal in 2, 3 Jahren drauf zurück. Also es wird spannend sein.
Ja. Okay. Dann einmal die große MVP-Halbzeit-Award-Show für euch. Ja, ich muss sagen, dass es dieses Jahr relativ easy war, oder? So vom, es gibt jetzt kein Award, wo ich so wirklich eine halbe Stunde drüber nachgedacht habe, wem gebe ich jetzt den Award? Es gibt sicherlich so ein paar Grenzfälle wie Defensive Player of the Year, aber MVP waren wir relativ clear-cut, Rookie of the Year clear-cut, Sixth Man of the Year clear-cut, Coach of the Year, gibt es einfach ein paar Kandidaten, denen wir es gönnen. Ja, jetzt habe ich wieder irgendwas vergessen. Most Improved Player, da gibt es sicherlich auch einige, die für Jeremy Grant argumentieren. Mhm. Aber ansonsten, das ist, glaube ich, schon dieses Jahr relativ eindeutig. Und
ich denke, der MVP hätte deutlich spannender sein können, wenn jetzt gerade nicht dieser Einbruch gekommen wäre von LeBron.
Ja.
Das kommt halt zu denkbar ungünstigen Zeit, wenn du jetzt gerade Halbzeit-Awards verteilst. Auf der anderen Seite, ihm ist das natürlich total egal. Und vielleicht zieht er jetzt nach dem All-Star-Game voll durch und wird noch MVP. Es kann ja alles passieren. Deswegen war es halt ein bisschen einseitig beim MVP, glaube ich. Ja, und die anderen Awards muss man schon sagen. Also es gibt halt immer einen Kandidaten, der deutlich stärker ist als alle anderen. Außer bei Coach of the Year, wo es echt auch immer irgendwo eine Philosophie und eine Wen mag ich lieber, Frage ist. Weil es gibt halt viele gute Teams in der NBA. Ja, keine Ahnung, letztes Jahr, gibst du es Budenholzer oder gibst du es Nick Nurse? So, also beide haben es verdient.
Ja. Aber du hast schon recht, wenn am Ende die Sixers den MVP stellen, dann bin ich mir relativ sicher, kriegt's Doc Rivers.
Ja, und den First Seed.
Ja.
Also das ist schon, und das als Coach im ersten Jahr bei dem Team mit 2 Superstars oder 2 Stars. Ja, das ist schon stark. Aber
ich bin eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ready für die Playoffs. Mir reicht das eigentlich. Oder wir haben beide auch, wir haben letztens so ein bisschen gequatscht und gesagt, es ist jetzt gerade so richtig Mid-Season. Man hängt so durch. Jetzt kommt dann nochmal die Pause und dann gibt's so nochmal 10, 15 Spiele und dann sind wir Gott sei Dank schon so in dem Bereich 50 Games, wo wir wissen, es geht langsam Richtung Playoffs. Aber ja, es ist wirklich so richtig Mid-Season, gerade vom Gefühl her.
Ich hatte ja die Theorie, ich weiß nicht, ob ich die im Podcast erzählt habe, dass ich glaube, dass auch wir Fans mit dieser kurzen Offseason nicht ganz klar gekommen sind. Weil wenn du so an diesen NBA alljährlichen Zirkus gewöhnt bist, jetzt nicht, wenn du ein, zwei Jahre dabei bist, sondern wenn du so wie wir fünf oder bei mir über 15 Jahre dabei bist, du bist einfach an die verschiedenen Etappen im Jahr gewöhnt. Und du hast so lange immer Offseason gehabt, dass du wirklich gelächzt hast nach neuen NBA. Ja. Und du wolltest einfach Spiele sehen. Und dann, das hat dich erst mal 30 Spiele getragen. Und jetzt gerade war es aber so, dass wir so eine kurze Offseason hatten und die Bubble war so spannend und es war auch alles erst im Oktober, dass ich schon nach so 10 Spielen in der neuen Saison war ich so, ja, okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt Bock habe, mir die nächsten 20 auch noch anzugucken und dann ist erst All-Star-Break. Das war ein bisschen bei mir so der Fall. Ja, könnt ihr ja mal gerne Bezug nehmen, ob das bei euch ebenso ist oder nicht.
So ein bisschen wie, als wenn man sich gerade eine 140-Spiele-Season reinzieht. Wenn man die Pause einfach, die war so kurz, dann hatten wir die Corona-Saison mit der Bubble und jetzt geht's direkt weiter mit 72 Spielen. Gefühlt so, du hast recht, nach 3 Monaten Off-Season, jeder, ich glaube, wenn man einfach in der Woche ankommt, Season-Opener, jeder stellt sich einen Wecker, jeder, wie als wenn es Geburtstag wäre oder sowas, guckt man echt drauf. Und es ist halt dieses Mal einfach so ein bisschen anders. Ich bin auch gespannt, wie es jetzt noch weitergeht mit der zweiten Saisonhälfte. Immer noch Spiele, die einfach ausfallen wegen Corona, wie das dann am Ende alles gehandhabt wird. Mich würde es auch nicht wundern, wenn ehrlich gesagt die Playoffs bis in den August rein dauern. Dann haben wir wieder eine relativ kurze Offseason, wobei ich glaube, dann hätte man immer noch 2 Monate Pause. Ja, 2 Monate Offseason wäre wahrscheinlich noch denkbar und machbar. Ich glaube, dass die NBA schon ein großes Ziel ist, nächste Saison wieder zum ganz normalen Rhythmus zurückzukommen. Sprich, Mitte, Ende Oktober starten, 82 Spiele. Ja. Yeah. Aber das ist viel Zukunftsmusik. Jetzt haben wir erstmal die Gegenwart bewertet und das sind unsere Awards. Und dann, jetzt haben wir Pause bis Donnerstag, oder nächste Woche Donnerstag, hast du gerade gesagt, geht's weiter mit den neuen mit der zweiten Saisonhälfte. Am Wochenende All-Star-Break. Ja.
Wir haben nicht Pause, Leute. Falsch verstehen. Wir sind nächste Woche wieder für euch am Start. Wir machen einen großen Recap vom All-Star-Day. Also das wird es alles geben. Max meint nur, es wird keine Saisonspiele geben von Freitag bis nächste Woche Donnerstag. Aber wir werden das All-Star-Game komplett auseinandernehmen. Nächste Woche Mittwoch, deswegen schaltet auf jeden Fall ein.
Genau. Dann sind wir für heute raus. Danke fürs Einschalten. Danke für den Support. Und wir hören uns nächste Woche Mittwoch. Viel Spaß beim All-Star-Break, auch wenn es dieses Mal bloß eine Nacht ist und ohne Fans oder beziehungsweise begrenzte Anzahl an Zuschauern, die zugelassen wird.
Meinst du, Courtside Karen wird reingelassen? Die war doch aus Atlanta.
Ja, aber wenn, dann bloß in der 10. Reihe irgendwo, ganz weit weg vom Feld.
Dann ist sie nicht mehr Courtside Karen.
Man muss auch noch mal sagen, mit begrenzter Anzahl von Zuschauern meine ich, dass nicht wirklich Zuschauer rein dürfen, sondern irgendwie so Mitarbeiter und I don't know, irgendwie sowas in der Richtung. Lassen wir uns überraschen. Ich habe relativ wenig Erwartungen, wenn ich ehrlich bin, aber man schaut sich's trotzdem an, weil mal gucken, was passiert. Okay, Leute, dann sind wir für heute raus und wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dann, Leute. Ciao.
Ciao.